und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter zwei Psalmen stellen, und zwar unter dem Psalm 42, aus dem wir eben gerade schon gesungen haben, und dann aus dem folgenden Psalm, dem Psalm 43. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen. Es stehen hier auch noch einige Bibeln, wenn auch jemand eine Bibel braucht oder benötigt, dann ist das möglich. Psalm 42 und Psalm 43. Steht hier dem Vorseher von den Söhnen Korahs, ein Maskil, ein Lehrgedicht, so heißt das. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und des Hermon-Gipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen, sie sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten, und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und auch noch Psalm 43. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts, denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist, und ich preise auf der Laute: O Gott, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Soweit das Wort Gottes für heute Morgen aus der Schrift. Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist nicht normal, es ist schon etwas Außergewöhnliches, wenn wir nicht einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift hören und uns dann auch in der Predigt darunter stellen, sondern ein ganzes Kapitel. Aber heute sind es gewissermaßen zwei Kapitel, zwei Psalmen. Warum? Was ist der Grund? Steht im einen dieser Psalmen nicht genug drin für eine Predigt, sodass man zwei Psalmen nehmen muss? Nein, das ist ganz gewiss nicht der Grund. Der Grund, warum wir heute Morgen uns unter beide Psalmen stellen, die auch hintereinander stehen, ist klar, ist, dass diese beiden Psalmen nach Überzeugung vieler Ausleger des Wortes Gottes sehr eng zusammengehören. Und es geht mir heute Morgen einmal darum, Ihnen die Gedankenführung, die Bewegung, die der Psalmist in diesen Psalmen macht, vor Augen zu führen. Denn das ist ja immer wieder die Gefahr, vielleicht gerade bei den Psalmen, dass wir aus einigen einzelnen Versen leben, sozusagen aus dem Fettgedruckten. Und da ist es einmal gut, sich diese Gedankenführung anzuschauen. Nun, dass diese Psalmen sehr eng zusammengehören, das merkt man schon daran, dass nahezu der gleiche Kehrvers in beiden Psalmen immer wieder drinsteht. Ich meine den Vers in Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Und in etwa finden wir diesen gleichen Vers dann auch in Psalm 42, Vers 12, und dann noch einmal in Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so niedergeschlagen? Was bist du so ruhelos? Was bist du so in Aufruhr? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung, für das Heil, das von ihm kommt, von seinem Angesicht. Wie gesagt, dreimal kehrt dieser Kehrvers, dieser Refrain in diesen beiden Psalmen wieder. Beim ersten und beim letzten Mal ist es gesagt im Blick auf den Tempel. Und beim zweiten Mal, also im Mittelstück, in den Versen 7 bis 12, da scheint es gewissermaßen darum zu gehen, dass hier die Entscheidungen fallen. Wie geht es weiter in meinem Leben? Insofern ist es eigentlich schade, dass in unserem Psalmbuch, in unserem Gesangbuch, diese beiden Psalmen, also Psalm 42 und Psalm 43, auf unterschiedlichen Melodien gesungen werden. Und den Psalm 43, den können wir als Gemeinde noch gar nicht singen, weil wir ihn noch gar nicht kennen, jedenfalls die Melodie nicht. Aber eines ist deutlich. Dieser Refrain gibt offensichtlich den Grundtenor dieser beiden Psalmen wieder. Es ist das Sprechen, es ist das Reden eines Menschen zu seiner eigenen Seele. Gewissermaßen führt er hier selbst Gespräche und er sagt zu seiner Seele, was bist du so unruhig? Wir hatten in der ersten Schriftlesung von David gelesen, im 1. Samuel, Buch Kapitel 30. Dieser Mann musste tief, tief unten durch. Und nicht nur Jahre, nein, Jahrzehnte wurde er von Saul verfolgt. Und dann dachte er, endlich Ruhe zu haben in Ziklag. Und da passiert die größte Katastrophe. Alle, die Frauen, die Kinder, alles Eigentum, es wird verschleppt. Und die Männer, die sind sauer auf ihn. stinksauer, bitter. Das war's. Dann steht ein Vers. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und um nichts anderes geht es auch in diesen beiden Psalmen. In Psalm 42 und Psalm 43. Sie stammen nicht von David. Sie wurden verfasst von den Söhnen, von den Nachkommen Koras. Nun, das waren die Nachkommen desjenigen Mannes, der sich einst zusammen mit seiner Rotte gegen Mose und Aaron erhoben hatte und dann mit seiner Truppe lebendig in den Abgrund hinabfahren musste. Wir lesen das in 4. Mose Kapitel 16. Jahrhunderte später setzt David nun ausgerechnet die Nachkommen dieses Korah, das war ein Teiler des Stammes der Leviten, als Tempelsänger ein, etwa Heman oder auch Ethan. Von diesen Leuten haben wir Psalmen, die gehörten zu diesen Korachiten. Wir lesen das in 1. Chroniker Kapitel 5 und 6. Und unter anderem verfassten diese beiden Männer, oder diese Männer, vielleicht war es auch eine Gruppe, ich weiß es nicht, diese beiden Psalmen, den Psalm 42 und den Psalm 43. Aber noch einmal, auch wenn diese beiden Psalmen nicht von David stammen, es geht hier um das gleiche Thema. Hier stärken sich Menschen in Gott. Und wie macht das dieser Psalmist konkret praktisch? Was tut er hier eigentlich? Und wir sagten es schon, er spricht immer wieder zu seiner Seele. Was bist du so niedergeschlagen, meine Seele? Was bist du so ruhelos? Manche Ausleger meinen, der Mann, der hier spricht, sei ein Ungläubiger gewesen. Und der dann anfängt, sich nach Gott zu sehnen, nach Gott zu dürsten, der gleichsam nach Gott ringt. Aber das geht aus diesen beiden Psalmen nicht hervor. Das stimmt nicht. Nein, nein. Hier spricht einer, über den die Leute reden und die Frage stellen. Psalm 42, Vers 4. Wo ist nun dein Gott? Hier ist von einem Mann die Rede. Lesen wir den nächsten Vers. Psalm 42, Vers 4. Der einst zusammen mit den anderen in einem feierlichen Gedränge zum Haus Gottes schritt, und zwar unter lautem Jubel und Lobgesang, wie es da heißt. Andere Ausleger nehmen wiederum an, der Psalmist sei hier jemand, der in große Sünde gefallen sei und der in diesem Psalm Gott um Vergebung seiner Sündenschuld bittet, um Gottes Erbarmen. Aber lesen wir genau. Das Thema der Vergebung ist ein ganz wichtiges Thema, aber in diesen beiden Psalmen geht es nicht darum. Vielmehr haben wir es hier mit einem Glaubenden zu tun, einem Glaubenden, der sich in einer Situation befindet, in der er angesichts all der Freude, die er einst hatte, nun feststellen muss, Gott schweigt. Gott ist weit weg. Das bringt diesen Mann an den Rand der Verzweiflung. Er bekennt, wie ein Hirsch lechzt nach Wasser. So verlange ich nach Gott. Hunger zu haben, das ist, so habe ich mir sagen lassen, schon schrecklich, aber Durst zu haben, das ist furchtbar. Und so ergeht es diesem Psalmisten. Er sehnt sich nach Gott, und doch befindet er sich in einem Raum der Finsternis, der Einsamkeit, des Isoliertseins, des Schweigens. Da mag er wimmern, da mag er flehen vor dem Thron Gottes, und es passiert nichts. Eisige Kälte scheint ihn zu umgeben und bittere Einsamkeit. Weil es gibt Menschen, Christen, die bezeichnen sich als Christen, aber wenn man sich ihren Alltag anschaut, dann leben sie ohne Gott. Dann leben sie wie Menschen ohne Gott. Sie leben so, wie wenn Gott nicht da wäre. Nicht von einem solchen Mann wird auch einmal am Anfang des Evangeliums nach Lukas berichtet, im Lukas-Evangelium. Dieser Mann war nicht irgendwer, es war ein Priester. Er tat sogar heilige Handlungen, er ging in das Allerheiligste hinein. Und da tritt Gabriel zu ihm und sagt nur einen Satz. Zacharias, von dem rede ich hier. Zacharias, deine Gebete sind erhört worden. Zacharias, deine Gebete sind erhört worden. Da könnte man doch denken, dass er sagt, na endlich, prima. So lange habe ich gebetet und jetzt? Aber was tut dieser Mann? Dieser Priester. Er war inzwischen so entmutigt, er war inzwischen in Wahrheit, innerlich, so weit von Gott weg. Es war in Wahrheit so dunkel in ihm, dass er der Botschaft dieses Engels nicht Glauben schenkte. Gott hatte die Gebete des Zacharias und der Elisabeth erhört. Aber als dieser Zacharias diese Botschaft vernimmt, von einem Engel wohlgemerkt vernimmt, und da nicht irgendwo, sondern im Allerheiligsten des Tempels vernimmt, da kommt diese Botschaft überhaupt nicht mehr an bei diesem Mann. So weit war er inzwischen innerlich von Gott weg. Und da muss Gabriel ihm erst einen Stoß versetzen. Zacharias, du bist stumm. Dass er wieder anfängt, auf Gott zu merken. Aber hier in Psalm 42 ist es anders. Dieser Mann kannte Gott. Aber es war irgendwie ein Gott, ich sag mal, aus der Erinnerung. Es war ein Gott aus der Vergangenheit. Es war der Gott, angesichts dessen bei dem Psalmisten schöne, gute, aber Erinnerungen aufstiegen. Einst, lang, lang ist's her, aber ich erinnere mich noch, da bin ich einst zum Tempel hinaufgezogen, nicht allein, sondern zusammen mit der feierlichen Menge hin vor das Angesicht Gottes. Aber eben, das war lange her, vielleicht in seiner Jugend. Und wenn er jetzt an diesen Gott denkt, an diesen lebendigen Gott, da erfährt er diesen Gott als so unendlich weit weg. Eben, so wie eine frische Quelle in einer unendlichen Sandwüste. Soweit man guckt, man kann denken an eine Quelle, aber da ist keine. Da ist nur Sand. Bis zum Horizont nur Sand, nur Trockenheit und damit nur Durst. Aber er verlangt, er dürstet nach diesem Gott, nach dieser Quelle. Und nun lasst uns einmal genau den Weg dieses Mannes anschauen, der ihn niedergeschlagen hat. Im Bedrängnis, in der Einöde seiner Seele Durst nach Gott hat. Und da schauen wir uns zunächst einmal genau diesen Refrain, diesen Kehrvers an, und da stellen wir drei Dinge fest. Erstens, der Psalmist ruft sich zunächst selbst zur Ordnung. Er besinnt sich zunächst auf sich selbst. Was betrübst du dich eigentlich, meine Seele? Seele, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Dass du so unruhig, so ruhelos, so innerlich abgehetzt bist, so neurotisch. Du Seele, hör jetzt einmal zu. Es gibt keinen Grund, so voller Angst zu sein. So, ungefähr so, kritisiert der Psalmist sich selbst und er ruft damit seine Seele zur Ordnung. Du Seele, lass dich nicht wie eine Nussschale auf einem uferlosen Meer in deiner Resignation umhertreiben. Gib dich nicht deinen Stimmungen, deinen negativen Stimmungen hin. Und dann ein zweites. Der Psalmist ermahnt, du Seele, harre auf Gott. Du Seele, blicke auf Gott. Der Psalmist ruft also nicht nur seine Seele zur Ordnung. Er sagt nicht nur, was betrübst du dich, meine Seele, sondern er weist sie auf Gott. Nicht, da gibt es zwei Wirklichkeiten gewissermaßen in ihm. Das eine ist die Depression, die Niedergeschlagenheit, die Müdigkeit. So langsam scheint ihm die Perspektive auf Gott zu verschwinden. Das ist das eine. Andererseits aber gibt es da immer noch dieses Wissen dieses Mannes, niemanden und nichts benötige ich so sehr in der Wüste meines Daseins, wie genau diesen Gott, wie genau diesen lebendigen Gott. Darum, meine Seele, harre auf Gott. So beginnt der Psalmist seine Seele, ich darf es mal so sagen, zurückzupfeifen. Er ermahnt sich selbst, harre auf Gott, meine Seele, von deiner jetzigen Situation, deiner Niedergeschlagenheit. Nicht in dem Sinn, dass du sagst, das ist nicht da. Aber du, da ist doch eine andere Perspektive. Da ist doch, ich darf es mal so sagen, eine andere Größe in deinem Leben. Nein, dieser Psalmist hatte Gott wahrlich nicht vergessen. Aber Gott war in seiner Seele inzwischen jemand, ich sag's mal, der die Farbe der Vergangenheit trug, des Heimwehs. Vielleicht kann ich auch sagen, der Nostalgie, so nach dem Motto damals. Ach damals, wie schön war das damals, aber jetzt... Jetzt ist doch alles in meinem Leben aus den Fugen geraten. Und gerade in dieser Situation ruft der Psalmist seine Seele an und predigt ihr: Du Seele, bedenke doch das eine, alle deine Umstände, in denen du dich befindest, sodass du dir vielleicht sehr, sehr elend vorkommst. Und Elend heißt vom Wortsinn eigentlich im Ausland, also dort, wo man eigentlich sich fremd vorkommt, wo man entfremdet ist. Angesichts des lebendigen Gottes ist das nichts. Dieser Gott, der unwandelbar ist, dieser Gott, der treu ist, treu zu seinen Verheißungen, er steht zu dem, was er gesagt hat. Er ist und er bleibt treu zu seinem Gnadenbund, der ewig ist und der fest ist, den er, den Gott, nicht nur verheißen hat, sondern auch verordnet hat. Oder so, wie es hier in Vers 10 heißt. Ich will, sagt der Psalmist, ich will zu Gott. Zu welchem Gott? Zu Gott, der mein Fels ist, das eine sagen: Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so bedrückt einhergehen? Merken wir, hier ist eine Spannung. Die Probleme sind nicht weg. Hier spricht nicht jemand jetzt aus der Perspektive einer Idylle. Nein, aber er weiß, an wen er sich zu halten hat. An den Gott, der mein Fels ist. Sehen Sie, das ist Harren auf Gott. das ist Glauben an Gott. Als der Psalmist sich in Erinnerung ruft, was Gott getan hat, was Gott auch in seinem Opfer getan hat, in seinen Opfern im Heiligtum. Nein, da ist die Sorge nicht weg. Da ist die Einöde in ihm, in seiner Seele und auch um ihn herum nicht verschwunden. Aber dennoch sagt er zu seiner Seele, harre, hoffe auf Gott. Vielleicht darf man mal so übersetzen, freue dich auf Gott. Sei froh, wieder froh, angesichts dieses Gottes, du Seele. Hör auf mit deiner Ruhelosigkeit. Hör auf mit deinem inneren Aufgewühltsein. Und bitte, diese Spannung, ihr Lieben, ist für Christen normal. Christsein ist alles andere als die Idylle. Christsein, das bedeutet, in der Existenz zu leben, wie es der Apostel Paulus einmal im 2. Korintherbrief sagt, als Sterbende. Und siehe, wir leben. Als die Niedergeworfenen und doch nicht als die Umgekommenen. Und bitte deswegen sagt ja der Herr, kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Eben, weil du in dir selbst alles andere, nur keine Ruhe, nur keinen Frieden findest. Deswegen eile zu dem, der diese Verheißung gegeben hat. Und Gott führt uns vielfach hinein in Spannungen, hinein in Tiefen, damit wir es wieder lernen, nach ihm zu schreien, wegzugucken von uns selbst. Und so kann dieser Eindruck des Getrenntseins von Gott heilsam werden. In Psalm 130 heißt es einmal, aus den Tiefen rufe ich zu dir, Gott. Aus den Tiefen. Herr Gott, erhöre meine Stimme. Oft muss uns Gott gerade hineinführen in Tiefen, damit wir wieder anfangen, wirklich zu schreien. Und das sind nicht die schlechtesten Zeiten, jedenfalls im Rückblick betrachtet. Jedenfalls im Rückblick betrachtet. Und so geht es drittens, wenn wir diesen Kehrvers uns angucken, darum, dass der Psalmist sich selbst in und durch Gott ermutigt. Ich werde ihn noch einmal preisen, diesen lebendigen Gott, und ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Da blickt er auf Gott. Das ist die Ausrichtung. Noch einmal, was ist der Weg dieses Psalmisten gemäß diesem Refrain? Das erste, er ruft sich selbst zur Ordnung. Was ist mit dir eigentlich los? Zweitens, die Ermahnung, harre auf Gott. Und drittens, einmal werde ich ihn preisen, ihm danken. Meine Brüder und meine Schwestern, man könnte jetzt eigentlich einen Punkt machen. Das sieht dann so aus, dass der Pastor Amen sagt. Aber ich sage jetzt noch nicht Amen. Denn wenn wir das erkannt haben, dann könnten wir es sehr leicht verpsychologisieren. Nicht wahr? In dem Sinn, ich habe es zwar schon bestritten, aber vielleicht doch in dem Sinn, naja, lasst uns ein bisschen religiös sein, dann kriegen wir unser inneres Gleichgewicht. Dann finden wir unsere innere Harmonie wieder. Und es ist tatsächlich eines der großen Versuchungen meines Erachtens in der Gemeinde des lebendigen Gottes, dass die Verkündigung immer mehr hineingezehrt wird in ein eindimensionales psychologisches Denkraster. So im Sinn von, naja, wenn es mal Dicke in deinem Leben kommt, dann hilft es, wenn man einen Gott hat. Dann hilft es, wenn man religiös ist. Dann kommt man halt ein bisschen besser durchs Leben. Dann hat man halt immer noch was fürs Gemüt. Merken wir, was hier geschieht? hier wird Gott zu einem Mittel der Lebensbewältigung degeneriert. Hier wird Gott zu einem Instrument zur Überwindung von meinen Krisensituationen. Nicht, dass Gott das auch ist, aber Vorsicht, Gott da hineinzuziehen. Und wir hätten vor allem diese beiden Psalmen völlig falsch verstanden. Vielmehr schildern diese Verse den Weg eines Mannes, der auch deswegen den Eindruck hat, von Gott geschieden zu sein, weil er von den Wohnungen Gottes geschieden war. Bitte lesen wir einmal genau. Psalm 42, Vers 7. Aus diesem Vers geht hervor, dass der Dichter dieses Psalms sich ganz offensichtlich in der nordöstlichen Ecke des Landes Israel befindet, also im Quellgebiet des Jordan, bei den Gipfeln des Hermongebirges, also ganz in der Nähe des Libanon, also ganz, ganz weit weg von Jerusalem, wo der Tempel des Herrn ist. Und dort, so weit geografisch weg, stürzt er in eine Glaubenskrise. Und er fürchtet, Gott habe ihn da vergessen. Und es geht ihm so, dass er nicht nur berichtet, dass er sein Brot mit Tränen isst, sondern wie es in Psalm 42, Vers 4a heißt, seine Tränen selbst sind ihm Tag und Nacht zur Speise geworden. Weißt du, was das bedeutet? Hast du eine Ahnung davon? Gewöhnlich begegnen diesem Niedergeschlagenen dort oben am Hermon Tiere. Tiere wie zum Beispiel der Hirsch, den er hier gleich am Anfang des Psalmes erwähnt, der mit seinem lechzenden Schreien nach Wasser eben für ihn dieses Bild ist, des Verlangens nach Gott. Aber eben zuweilen trifft er auch Menschen. So groß ist Israel ja nicht. So groß sind die Einöden da nicht. Da trifft er immer wieder auf Menschen. Und wenn er auf diese Menschen trifft, nun, anstatt dass sie ihn trösten, ihm ein Wort der Ermutigung sagen, lassen sie ihn sein Elend nur noch grausamer spüren. Kennen Sie auch solche Menschen? Wo ist nun dein Gott? Sagen sie, und sie sagen es im Spott. Wo ist nun dein Gott? Man muss es noch nicht mal sagen. Man kann es durch eine Seitenbemerkung tun. Man kann es manchmal auch mit Blicken dem anderen zu verstehen geben. Oder wie auch immer. Da sind wir sehr erfinderisch. Oder auch mit einem verachtenden Blick. Aber noch einmal, wenn dieser Psalmist bekennt, ich sehne mich nach dem Angesicht Gottes, ich sehne das Angesicht Gottes zu erblicken und vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, dann sucht er nicht die Idylle. Und es ist auch nicht irgendein schwärmerischer, ich sage es einmal, Privatmystizismus. So nach dem Motto, die personale Begegnung zwischen Gott, bei dem ich dann möglichst per Du bin, mit auf Du und Du. Nein, die Formulierung, Gottes Angesicht zu schauen, bringt gerade auch sein Verlangen zum Ausdruck, zum Heiligtum Gottes zu gelangen. In 2. Mose 23, Vers 17 etwa heißt es einmal, dreimal im Jahr sollen alle Männlichen vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Und da ist deutlich, dass diese Formulierung, vor dem Angesicht des Herrn zu erscheinen, zunächst erinnert an die Stiftshütte und später dann an den Tempel, also dort, wo geopfert wurde, wo es um den Dienst der Versöhnung ging, um es neutestamentlich zu sagen. Und dass dieser Psalmist auch tatsächlich kein privater Mystiker ist, das bringt er auch darin und dadurch zum Ausdruck, dass er sich an die Zeit erinnert, als er einst mit der großen Schar unter lautem Jubel und Lobgesang zum Haus Gottes hinaufzog. Daran will ich denken und so sagt es der Psalmist, meine Seele ausschütten. Das meint auch so viel wie mich der Erinnerung hingeben, wie das einst war, wie ich einst einherzog in der großen Schar, mit ihnen zu wandern zum Haus Gottes, mit denen, die da feiern, ja damals. Alles dieses Haus Gottes, große Schar, feiern. Wir würden heute wohl von Gemeinde und Gemeindeleben sprechen. Das musste der Psalmist entbehren und darunter litt er. Und in dieser Vereinsamung, in dieser Situation, spricht er im Vertrauen auf Gott sich selbst zu, seine Seele zu und sagt, was betrübst du dich? Man kann auch übersetzen, was tobst du in mir, meine Seele? Harre auf Gott! Mit anderen Worten, der Psalmist, er erwartet von seinem Gott, dass die Abwesenheit von den heiligen Festen nicht lebenslänglich dauern wird. Merken wir, es geht hier um alles andere, nur nicht um irgendeine eindimensionale Psychotherapie. Um das Suchen seiner inneren Harmonie. Das Ziel ist etwas anderes. Die Ausrichtung dieser beiden Psalmen ist eine andere. Achten wir unter diesem Aspekt einmal nun auf die zweite Strophe, also Psalm 42, die Verse 7 bis 12. Nicht wahr? Grundlegend geändert hat sich hier die Situation nicht. Eher spitzt sie sich zu. Hier wird der vom Psalmisten nicht der Tempel erwähnt. Nicht mehr Fest oder Volksmenge. Stattdessen sieht sich hier der Dichter nun tatsächlich voll und ganz, einzig und allein, aber damit auch total, vor Gott gestellt. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, Vers 7, darum gedenke ich an dich. Durch dieses sich völlig vor Gott gestellt Wissen, vor sein Urteil, wird zum einen die Qual seiner Einsamkeit nur noch peinigender. Und es scheint so zu sein, dass die gesamte ihn umringende Schöpfung nun eigentlich nur ein Echo dieses Nein Gottes ist. Nicht? Das donnernde Herabstürzen eines Wasserfalls und die tosenden Wogen, sie erscheinen ihm nun als Ausdruck auch von Gottes Missgunst. Vers 8. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen der Wasserstürze. Alle deine Wasserwogen, sie gehen über mich. Und außerdem, achten wir auch darauf, wird nun die Frage, wo ist denn dein Gott, nicht mehr von einem Mann gestellt, wie es in Vers 4 heißt. Da fragte Mann. Hier stellen es die Bedränger. Die Feinde, diese Frage, es spitzt sich zu. Es sind seine Feinde, ausdrücklich, die ihm das nun präsentieren. Und zwar mit Zins und Zinseszins. Wo ist nun dein Gott? Was zu dieser Zuspitzung kommt, beantwortet der Psalmist nicht direkt. Möglicherweise aber gibt Vers 9 einen Hinweis. Denn was sehen diese Leute, die dann zu seinen Feinden werden? Nämlich, dass dieser in ihren Augen Verlassene, in ihren Augen Einsame und wohl doch auch von Gott Verlassene, so meinen sie, diesem Gott seines Lebens Lieder singt, wie es Vers 9 heißt. Und zwar trotz seiner Situation. Da war Paulus mit seinen Mitarbeitern nach Europa gekommen. Sie wollten da nicht hin, aber sie bekamen den Auftrag. Und kaum sind sie in Philippi, der ersten Stadt, da finden sie sich schon im Gefängnis wieder. Toll, nicht? Das war die Perspektive. Und dann heißt es so bezeichnend um Mitternacht. Also gewissermaßen in der dunkelsten Stunde. Da begannen sie, Loblieder zu singen. Das muss man erst mal können. Aber ein solches Lob wenn es denn ein aufrichtiges Lob ist, ein Lob Gottes, dann verträgt es kein Schielen auf sich selbst. Dann verträgt es kein Blicken darauf, ja, was verändert sich nun in meiner Seele? Geht es mir nun besser? Und darum passt ein solches Lob Gottes auch nicht in unsere Feld-, Wald- und Wiesenpsychologie hinein. Und gerade deswegen beginnt sich die Einstellung dieser Menschen wohl gegen den Psalmisten zu ändern. Er hat einen sehr merkwürdigen Charakter. Er passt nicht in unser Bild. Und sie fangen an, ihn gerade deswegen zu hassen. Dieser Isolierte, er darf keinen Gott haben. Er sollte sich schämen, als von dem Gott seines Lebens noch zu sprechen. Wie kommt er nur dazu? Und außerdem richtet dieser Mann die Frage, warum hast du mich vergessen an den Gott, der dein Fels ist, Vers 10. Und das ärgert diese Leute. Das ärgert diese Leute maßlos. Merken wir die Spannung? Gerade unerhört ist es für diesen Mann, der im Glauben gegen alle seine Gefühle und gegen allen Augenschein bekennt, ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Hier kümmert sich jemand nicht mehr um seine Seele. Hier blickt jemand völlig und ganz hin auf Gott und erwartet nur von diesem Gott seine Rettung und sein Heil. Da lobt dieser Mann Gott trotz seiner schwierigen, trotz seiner einsamen, trotz seiner elenden Situation. Und nicht nur das, blicken wir noch in Psalm 43 hinein. Da wendet sich dieser Mann an Gott, damit Gott ihm Recht wirkt. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen ein Volk ohne Gottesfurcht, gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von den falschen und betrügerischen Leuten, von den Menschen der Lüge. Warum haben sie eigentlich gelogen? Sie haben nur eine Frage gestellt, nicht? Wo ist denn nur dein Gott? Und doch, es war verlogen durch und durch. Der Psalmist besteht im Glauben an den lebendigen Gott darauf, dass er gegen alle Bestreitung und gegen alle Bekämpfung von Seiten der unbarmherzigen Menschen, der Menschen der Lüge, ein Recht darauf hat, Kind Gottes zu bleiben und im Bund Gottes, in seinem Gnadenbund, zu stehen und dazu zu gehören. Und gerade weil ihm immer klarer wird, dass ihm in seiner Lage nur noch ein Rechtsspruch Gottes helfen kann, werden seine Gegner auch deswegen mit ausgesprochener Schärfe typisiert. Es ist ein Volk ohne Gottesfurcht. Unbarmherzige Menschen. Lieblos ist die Nation, je nach Übersetzung. Falsche, böse Menschen, Männer des Truges, Menschen des Unrechts. Auch nun noch fragt der Psalmist, warum Gott ihn verstoßen habe und er so traurig leben müsse, wenn sein Feind ihn bedrängt. Psalm 43, Vers 2. Noch einmal, es geht hier nicht um ein Happy End. Aber diese Frage, Gott, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig leben, wenn der Feind mich bedrängt? Diese Frage stellt er nun aus dem Blickwinkel des aufscheinenden Glanzes Gottes. Du bist der Gott, der meine Stärke ist. Du bist der Gott, der mich schützt, Vers 2. Trotz allem, was ihm vor Augen steht, was ihm optisch wahrnehmbar ist, und da ist viel Einsamkeit, viel Elend. Und aus der Welt der Finsternis, der Lüge des Scheins, ruft er zu dem lebendigen Gott: Sende dein Licht und sende du deine Wahrheit. Und dieses Licht, diese Wahrheit, ihr Lieben, das ist nicht eine primitive, eindimensionale Lebenshilfe. Sie ist wirklich alles andere. Denn das wird diesem Psalmisten immer klarer. Zum Haus Gottes, zum Altar, findet er nicht durch die Menschen zurück, sondern nur wenn Gott gnädig sich zu ihm herabneigt und ihm mit seinem Licht und mit seiner Wahrheit leuchtet. Und achten wir auch auf Folgendes. Auch bei seinem Verlangen nach dem Haus Gottes geht es dem Dichter nun vorrangig gar nicht mehr darum, um zwischenmenschliche Freundschaftserlebnisse zu haben, sondern er dürstet nach dem einen. Er dürstet danach, mit Gott selbst Gemeinschaft zu haben. Nicht die horizontale Dimension steht im Vordergrund, sondern die vertikale. Darum kommen, wenn nun hier im Psalm 43, Vers 3 von dem Haus Gottes die Rede ist, Volk oder Schar oder auch Feiern gar nicht mehr vor. Stattdessen wird der bekennende Ton über Gott selbst intensiver. Zunächst nennt ihn ja der Psalmsänger in Kapitel 2 und in Psalm 42, Vers 3 noch den lebendigen Gott. Dann lobt er ihn als den Gott seines Lebens in 42, 9. Dann bekennt er ihn als den Gott, der sein Fels ist, 42, 10. Und im nächsten Psalm rühmt er ihn zuverlässig als den Gott, der seine, der meine Stärke ist, der ihn schützt, Vers 2. Und schließlich, darf ich sagen, das ist der Höhepunkt, als den Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und zwar in dieser Katastrophensituation, in der er sich befindet. Du Gott, du bist der Inbegriff meiner Freude und meiner Wonne. Nicht irgendwelchen spaßigen Gruppenerlebnissen, sondern Gott selbst. Er ist der Ursprung und die Quelle seiner Freude. Der Wunsch, zum heiligen Berg und zur Wohnung Gottes zu gelangen, der zielt, und achten wir auch darauf, auf das Hineingehen zum Altar. Psalm 43, Vers 3. Das war der alttestamentliche Ort der Versöhnung, der Anbetung. In neutestamentlicher Perspektive heißt dies, erst durch das Wort Gottes, erst wenn Gott sein Licht und seine Wahrheit sendet, wird aus dem Versammlungsort der Glaubenden ein Ort der Gegenwart Gottes durch sein Wort. Und wenn es ein Gebet gibt, das in diesen Räumen, so wünsche ich es mir, nie verstummen soll, dann ist es genau dieses Gebet. Sende dein Licht und sende deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg. Dein Licht, Gottes Licht, nicht unsere Funzelerkenntnisse, und deine Wahrheit. Ja, es gibt Wahrheit. Und das werden wir auch in dieser Zeit der Postmoderne den Menschen zu sagen haben. Und wir haben sie hier in seinem Wort, dass sie uns leiten zu seinem, zu Gottes Berg. Also dorthin, wo im Alten Testament die Opfer dargebracht wurden. Im neutestamentlichen Gottesdienst geht es, das ist deutlich, nicht um Tieropfer. Aber es geht genauso um den Dienst der Versöhnung, der das Zentrum unseres Gottesdienstes ist, nämlich die Verkündigung des Evangeliums von Christi Sühnetod und seiner Auferstehung. Wenn du dieses Evangelium im Glauben erfasst, dann darfst auch du sagen, und zwar in welcher Situation auch immer du dich befindest, du Seele, warum betrübst du dich? Und was bist du so ruhelos in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Amen.